SRF 2 Kultur.
Die John Street liegt im New Yorker Wall Street Viertel im Süden von Manhattan. Hier befindet sich die New York Code and Design Academy. Die drei Klassenräume im vierten Stock eines Bürogebäudes sind immer belegt. Im Foyer stecken Kursteilnehmer die Köpfe über Computer gebeugt zusammen. Und wie schon aus dem Namen hervorgeht, hier lernt man Code, also wie man Software schreibt.
This is coding. A whole lot of words and syntax and symbols. And then I am building stuff that will make the map interactive.
Programmieren hat eine Menge mit Worten, Syntax und Symbolen zu tun, erklärt Melissa, die gerade an einer interaktiven Karte bastelt.
Like I will be able to add these pins and markers to it and I'll be able to make it pop up with the info box.
Melissa hat ihren Job in einer Modefirma aufgegeben, um in den Computerbereich zu wechseln. In der New York Code and Design Academy ist sie in der Minderheit. Nur ein Viertel der Kursteilnehmer sind Frauen. Das ist nicht verwunderlich, denn Frauen sind in der IT-Branche insgesamt krass unterrepräsentiert. Bei Google, Facebook und Twitter sind 7 von 10 Beschäftigten Männer. Bei den gut bezahlten technischen Jobs sind es gar 9 von 10. Die IT-Branche ist also ein Männerclub. In den USA sollen nun eine Vielzahl von Initiativen, Organisationen und neuen Kursen dieses Missverhältnis ändern. Bei Kontext begrüßt sie Madeleine Amberger.
Like Melissa said, it's kind of just everywhere. I mean, if you just look at the CEOs of the top tech companies.
Wo man hinschaut, meint die Grafikerin Mallory, die gerade auch programmieren lernt, die Gründer der bekannten Technologiefirmen seien alle Männer, wie Google-Gründer Larry Page oder Facebooks Mark Zuckerberg. Von wie vielen Frauen hat man in solchen Stratosphären schon gehört? Mallory und Melissa sind sich einig. Einer der Gründe für die schwache Besetzung von Frauen im Technologiebereich liege in der Erziehung. Mädchen werden doch eher von Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik sanft weg und zu den Geisteswissenschaften hindirigiert. Doch an der New York Code and Design Academy fühlen sich Frauen geradezu umworben. Zach Feldman leitet den akademischen Bereich der Schule.
Das ist uns wirklich wichtig. Wir bieten Frauen Stipendien sowohl für das Programm tagsüber als auch für die Abendklassen an. Seither hat sich das Geschlechterverhältnis verbessert. Wir bemühen uns wirklich, mehr Frauen für unsere Programme zu interessieren, eben weil in diesem Bereich ein so drastisches Ungleichgewicht besteht.
Ohne Rabatt kostet ein 3-monatiger Intensivkurs immerhin rund $10,000. Und was lernt man dafür? Zum Beispiel verschiedene Computersprachen wie etwa Ruby oder Java. Wie Melissa vorführt, hier wird nicht geklickt oder gescrollt, auch kein Drag and Drop. Melissa tippt Kommandos ein. Wie das aussieht, wird jedem, der sich noch an die Zeiten des guten alten Betriebssystems namens DOS erinnert, ein Begriff sein. Viele Zeilen mit einer für den Laien undurchschaubaren Folge von Zeichen, Ziffern und Buchstaben. Verwechselt man einen Punkt mit einem Komma, ist der Befehl undurchführbar.
Yeah, I was running into a problem before because I used a period instead of a comma and I just couldn't find it and then
Für jede PIN-Markierung auf der Karte muss Melissa Längen- und Breitengrad eintragen. Jede Markierung steht für einen Kleidersammelcontainer. Und dann kommt noch die Inhaltbeschreibung dazu. Welche Organisation dieser jeweils gehört, ob diese gemeinnützig ist oder nicht. Und dann müsse man noch diese Datei mit einer anderen verknüpfen. Auf jeden Fall, pro PIN muss Melissa mindestens 50 Zeilen Code schreiben.
At least 50 lines. Definitely more, just to put a pin on a point.
Diese Academy ist nicht die einzige Einrichtung, die Programmierkurse anbietet. Coding-Seminare, vor allem solche, die sich speziell an Frauen und Mädchen wenden, sprießen allerorts wie die Schwammerl nach dem Regen. Eine der prominentesten Initiativen ist Girls Who Code.
We know that 0.3% of high school girls express interest in studying computer science.
Nur 0,3% von Highschool-Schülerinnen interessieren sich für Informatik, sagt die Präsentatorin im Promo-Video der Organisation Girls Who Code. Daher Mädchen brauchen Programmierunterricht. Man muss ihnen zeigen, wie das geht.
To close the gender gap in the tech sector.
Girls Who Code wurde gegründet, damit künftig mehr Frauen im Technologiesektor unterkommen.
I was definitely one of those little girls that was terrified of math and science. My father would say, what, you know, 2 + 2, and I'd say 5.
Die Initiative Girls Who Code war Reshma Sojanis Idee. Die indischstämmige US-Amerikanerin hat sich selbst als Mädchen vor Mathematik und Naturwissenschaften gefürchtet. Wenn der Vater fragte, wie viel ist 2 und 2, habe sie geantwortet, 5. Die Idee zu Girls Who Code entwickelte sie 2010 während eines erfolglosen Wahlkampfes. Sie plante, für einen Sitz im US-Repräsentantenhaus zu kandidieren, verlor jedoch schon in der Vorwahl um die demokratische Nominierung. Doch der kurze Wahlkampf gab ihr dennoch genug Gelegenheit, das Bildungssystem eingehender zu begutachten. Ihr fiel auf, wie wenige Mädchen sich für Informatik interessierten. Doch, so die Aktivistin, genau dort seien die gut bezahlten Jobs der Zukunft. 2012, zu Beginn von Girls Who Code, machten 20 Schülerinnen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren mit. 2014 waren es allein für das Sommerprogramm 380. Girls Who Code ist im Prinzip ein Intensiv-Mentoring-Programm, erzählt die Gründerin.
We create classrooms in technology companies.
Wir schaffen quasi ein Klassenzimmer in einer Technologiefirma. 7 Wochen lang verbringen 20 Schülerinnen zum Beispiel bei Facebook. Dort lernen sie programmieren, jeden Tag von 9 bis 17 Uhr. Sie treffen Mentorinnen und nehmen an Exkursionen teil. Unser Ziel ist, dass alle unsere Mädchen Informatik als Haupt- oder Nebenfach studieren. Wir haben landesweit 19 solcher Programme bei den IT-Großunternehmen laufen. Also etwa Facebook, Intel, eBay, Amazon, Google oder Microsoft. Diese Mädchen repräsentieren den Pool an weiblichen Talenten, die diese Firmen dann 2 Jahre darauf einstellen könnten.
Das Programmierbootcamp bei renommierten Firmen trägt auch über den Kurs hinaus Früchte. Im Sommer 2013 waren 20 Schülerinnen in der Technologieabteilung der berühmten New Yorker Investmentbank Goldman Sachs untergebracht. Diese Erfahrung haben die Schülerinnen natürlich auf ihren College-Bewerbungen angeführt. Und das hat sich ausgezahlt, erklärt Reshma Sojani, die Gründerin von Girls Who Code.
They've gotten into schools like Brown.
Sie besuchen nach der High School dann Elite-Colleges wie Brown, Princeton, New York University oder Barnard. Von allen unseren Mädchen bisher haben sich tatsächlich 95% für ein Informatikstudium entschieden. Landesweit sind es nur 0,3% der Highschool-Schülerinnen. Wir zeigen also, dass diese Statistiken auch komplett anders aussehen könnten.
Und dennoch heißt das, Mädchen und Frauen reklamieren endlich Terrain, das sie schon einmal innehatten. Denn in den 1980er Jahren war immerhin jeder dritte Informatikabsolvent eine Frau. Nun ist es nur 1 von 10. Diese Entwicklung ist in allen westlichen Industrienationen die gleiche.
As the industry becomes more prestigious and as you make more money, we push women out.
Wenn eine Industrie prestigeträchtiger wird und mehr Geld zu verdienen ist, werden Frauen hinausgedrängt. Das ist das eine. Aber dann gibt es noch einen Trend, nämlich die Überkommerzialisierung, dass Programmieren nichts für Mädchen sei. Es gab eine Puppe, die sagte, Mathe ist schwierig. Ich war kürzlich mit meiner Nichte einkaufen. Es gibt T-Shirts, auf denen draufsteht, sei hübsch oder ich bin gegen Algebra allergisch. Es gibt auch keine Vorbilder im Fernsehen. Ich wollte Anwältin werden, weil ich Serien wie etwa Ally McBeal oder L.A. Law gesehen habe. Es gibt aber keine Serien, die Frauen in einem Technologieberuf zeigen.
Girls Who Code ist eine von mehreren Initiativen, die Google mit einem im Juni 2014 verkündeten Programm unterstützt. Es heißt Made with Code und soll Mädchen und Frauen für Technologie begeistern. Google will dafür über die nächsten 3 Jahre 50 Millionen Dollar ausgeben. Made with Code, Girls Who Code, Black Girls Code. Ist dieser Fokus auf Programmieren vielleicht nur eine Modeerscheinung? Keinesfalls, erklärt Lenore Blum, Informatikerin an der Carnegie Mellon University in Pittsburgh im US-Staat Pennsylvania.
Being able to code sort of gives you access Wenn man weiß, wie man programmiert, kann man Dinge kreieren. Es geht darum, dass man das Vokabular, die Sprache beherrscht, um Software zu schreiben. Das ist Code auf einer sehr, sehr einfachen Ebene. Wenn man weiter in die Materie eindringt, befasst man sich mit Algorithmen. Man lernt dann, wie man diese in eine Computersprache übersetzt, damit man mit dem Computer kommunizieren kann und dieser auch genau das macht, was man möchte.
Verstehen, wie man Software schreibt, ist also eine Art Eintrittskarte in den IT-Club, damit man überhaupt mitreden und auf die hochbezahlten Technologiejobs eine Chance hat. Die Fortschritte in den 1980er Jahren waren hart erkämpft, erinnert sich Lenor Blum. Die vergleichsweise respektable Frauenquote damals war die Folge einer intensiven Kampagne beginnend in den 1970er Jahren. Lenor Blum hatte damals ihre Dissertation an der University of California in Berkeley hinter sich und produzierte gemeinsam mit engagierten Frauen ein Video.
Every day our world becomes more dependent on science and technology. Young women are now finding that math and science skills are.
Von Tag zu Tag spielen Wissenschaft und Technik eine immer größere Rolle. Jungen Frauen wird bewusst, dass es ihnen an technischem und mathematischem Wissen fehlt. Denn in der Highschool haben sie diese Fächer links liegen gelassen. Man hat ihnen ja auch immer wieder vermittelt, dass in dieser Welt kein Platz für sie sei. Kein Wunder also, dass es in Wissenschaft und Technik kaum Frauen gibt, die Mädchen als Vorbild dienen könnten.
No wonder too that relatively few women have careers in the sciences and can serve as role models for new generations.
Erstaunlich, wie sehr einander doch die Argumente von damals und heute ähneln. Fast so, als wäre die Zeit stehen geblieben. Die Carnegie Mellon University in Pittsburgh zählt im Informatikbereich zu den angesehensten US-Universitäten. Und in noch einem Bereich ist sie führend, im Anlocken von Frauen zu Technologiestudien. Diese Bemühungen begannen 1999, erzählt Lenor Blum. Damals wurde eine Organisation gegründet, Women at the SCS, übersetzt Frauen am Institut für Informatik. Der Erfolg nun, 15 Jahre später, kann sich sehen lassen.
Wir haben an unserer Universität einen stetigen Anstieg von Frauen, die Informatik studieren. Die große Neuigkeit ist, dass im Herbst 2014 40% der Informatikstudenten weiblich sind. Das ist kein Zufall. Das ist hier an der Carnegie Mellon University ein kontinuierlicher Trend.
Vor allem zwei Strategien seien für diesen Erfolg verantwortlich, so Lenor Blum. Zunächst informierte die Universität Highschool-Lehrer, und zwar über die Weiterbildungsprogramme, die Highschool-Informatiker immer im Sommer besuchten.
Wir haben über die Jahre immer wieder betont, wie wichtig es ist, dass mehr Frauen und Mädchen sich für Informatik entscheiden. Das war eine wichtige Botschaft. Wenn die Lehrer nun an ihre Schulen zurückgingen, erinnerten sie sich an die Carnegie Mellon University als Einrichtung für gute Weiterbildung. Sie behielten aber auch unsere andere Botschaft im Kopf. Wenn Schülerinnen sich nun für Informatik interessierten, konnten sie also sagen, versuch's doch an der Carnegie Mellon University. Das ist eine großartige Universität. Und sie lieben dort Frauen.
Die zweite Strategie bestand darin, Studentinnen ein Netzwerk und eine funktionierende Studiengemeinschaft zu verschaffen. Etwas, das eine Mehrheit immer zur Verfügung hat, erklärt Lenor Blum. Die Männer in der Informatik fanden sich bald an den Studienkollegen zum gemeinsamen Lernen. Für Frauen war das nicht so leicht. 1999 betrug ihr Anteil nur bescheidene 7%.
Women at the School of Computer Science funktionierte ein wenig wie eine Interessensvertretung. Wir hatten Mentorinnen. Wir hatten eine Art System, wo quasi die große Schwester der kleinen Schwester half. Wir präsentierten weibliche Vorbilder. Und auch heute noch. Fortgeschrittenere Studentinnen beraten Jüngere, welche Vorlesungen sie im nächsten Semester belegen sollen, welche Lehrer gut sind und so weiter. Wir machen klar, dass es sich hier um ein spezielles Programm für unsere Informatikstudentinnen handelt.
All diese Initiativen sind ursprünglich einem Vizedekan für Informatik und einer Sozialwissenschaftlerin zu verdanken. Beiden war auch klar, will man den Frauenanteil drastisch erhöhen, dann braucht es dafür auch ein eigenes Budget. Wenn man also Mädchen schon in den Highschools über die Lehrer für Informatik interessiert und später an der Universität für ein ermutigendes Klima sorgt, dann schließen deutlich mehr Frauen das Studium ab. Doch damit allein ist es ja nicht getan. Eine neuere Zielrichtung an der Carnegie Mellon University ist nun, wie man aus Informatikabsolventinnen erfolgreiche Unternehmerinnen im IT-Bereich macht. Traditionell hatten Frauen mehr Schwierigkeiten als Männer, Risikokapital aufzubringen. Doch angesichts der zahlreichen Diskussionen über Frauen in der Tech-Branche sei es für Investoren mittlerweile prestigeträchtig, wenn sie ihr Geld in von Frauen geführte Unternehmen steckten, glaubt Lenor Blum. Und selbst als Angestellte in bestehenden Tech-Firmen könnten für Frauen bessere Zeiten nahen.
This Google study that showed Google was berating themselves.
Die Google-Studie, die zeigt, dass das Unternehmen Selbstkritik an seinem niedrigen Frauenanteil übt. Ich finde das eine gute Sache. Es erinnert mich an das MIT, das Massachusetts Institute of Technology. Dort gab es nur wenige Professorinnen. Und nachdem das MIT die Zahlen veröffentlichte, wendeten sich die Dinge zum Besseren. Wenn also Firmen sich selbst überprüfen und meinen, sie müssten etwas unternehmen, dann sind sie nicht blind. Das heißt, Dinge können sich ändern.
Google will daher künftig mehr Frauen fördern und die schon erwähnte Initiative Made with Code ist ein Teil der Bemühungen. Google gilt diesbezüglich als Vorbild. Es muss sich aber nicht nur einiges in der Ausbildung bzw. im Zugang dazu ändern, sondern auch im Arbeitsklima. Die innovative, zukunftsorientierte IT-Branche ist ein Männerclub, wo zwar von Gleichstellung am Arbeitsplatz geredet wird, doch praktiziert wird etwas anderes. Eine Studie der Harvard Business School kam zu dem Ergebnis, von den ohnehin vergleichsweise wenigen Frauen, die im Technologiesektor unterkommen, wechselt etwas mehr als die Hälfte schließlich die Branche. Einer der Hauptgründe? Sexistisches Verhalten der männlichen Kollegen. Und Frauen sind zunehmend weniger bereit, das zu tolerieren. Im Mai 2014 veröffentlichten 9 Frauen ein Manifest. Sie arbeiteten bei respektierten, etablierten Technologiefirmen wie etwa Mozilla, BuzzFeed, Kickstarter und Adobe Systems. In dem Manifest schrieben sie: Wir sind menschliche Wesen, die Technologie heiß und innig lieben. Sie beschrieben, was sie sich alles bieten lassen mussten. Sie wurden etwa gefragt, ob sie überhaupt Software schreiben können. Außerdem hätten sie sich Kommentare über ihre körperlichen Attribute sowie Vorschläge über sexuelles Verhalten anhören müssen. Männern bliebe das alles erspart. Über offenen und unverhohlenen Sexismus klagen viele Frauen, die in dem Bereich arbeiten, den man MINT nennt: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Frauenfeindlichkeit ist gang und gäbe, egal ob der Arbeitsplatz in einer Firma oder, wie im Fall von Emily Grassley, online ist.
Hi, I'm Emily from the Brain Scoop, taking over Earth Unplugged to show you around my home base here at the Field Museum in Chicago.
Emily Grassley ist 25 Jahre alt und Wissenschaftsvermittlerin mit ihrem eigenen YouTube-Kanal Brain Scoop. Die Videos drehen sich alle um das Field Museum in Chicago, eines der berühmtesten naturhistorischen Museen der Welt. In einer Episode demonstriert sie beispielsweise, wie man durch eine Wärmebildkamera betrachtet aussieht.
This is so weird. This is the weirdest introduction and my teeth are brown.
Das ist abartig, wirklich abartig. Meine Zähne sind braun. Und Emilys Finger, die sind blau.
Yeah, I know. My hands are so cold. This is incredible.
Die ehemalige Kunststudentin macht ihr Publikum unter anderem mit riesigen ausgestorbenen Flughörnchen vertraut. Damit, wie sich Hirngröße zu Körpergröße verhält oder was ein Krokodil von einem Alligator und ein Geweih von Hörnern unterscheidet. Im Herbst 2013 entschloss sich die 25-Jährige zu einer Episode, die von der Norm abwich. Sie berichtete von einer Frage in ihrer Rubrik Ask Emily.
Recently I received a question for an Ask Emily episode along the lines of whether or not I had personally experienced sexism in my field.
Die Frage lautete: War sie in ihrem Job schon einmal mit Sexismus konfrontiert? Das Arbeitsklima im Museum sei sehr kooperativ, meint sie. Es gäbe sogar eine Gruppe, die sich damit beschäftigt, wie man Frauen in der Wissenschaft fördern könne. Doch je länger sie über diese Frage nachdachte,
I would have to say it would be the frustratingly negative and sexist comments that I have to sift through in my various inboxes on a daily basis.
Frustrierend findet sie die täglichen negativen und sexistischen Kommentare in ihren diversen E-Mail-Posteingängen. Kommentare wie:
I'd still totally do her.
We have a fear of the feedback from our subscribers.
Dass jemand mit ihr ins Bett gehen will, und Kommentare über ihre Figur, Frisur, Brille und Kleidung abgibt. Sie nach Patagonien einladen würde, damit er sie ausgiebig anstarren kann. Ist zwar widerwärtig, fällt aber in den Normalbereich. Doch es sind auch Drohungen dabei, wie etwa: Ich krieg dich schon. Schrecklich sei das, etwas Schlimmeres könne sie sich kaum vorstellen, sagt Emily Grassley im Interview.
Like I will come and find you, essentially. That's awful. I can't imagine anything worse.
Wenn ich meine YouTube-Seite aufmache, dann rechne ich mit Kommentaren von Leuten, die begeistert persönliche Wissenschaftsgeschichten erzählen, die eine Meinung über mein Video haben, über, sagen wir, wie man Insekten aufspießt und in einen Kasten hängt. Ich rechne damit, dass sie mir vielleicht erzählen, um welches Insekt es sich handelt und wo sie es gefunden haben. Ich rechne mit Leuten, die mit Freude ihre Umgebung und die Natur erforschen. Mit dieser Einstellung setze ich mich an den Computer. Wenn ich dann in der Mailbox Drohungen sehe, das ist wirklich schrecklich. Da will ich am liebsten den Computer gleich wieder herunterfahren und nach Hause gehen, ohne die positiven Kommentare überhaupt anzuschauen.
Nach diesem Video, das in den letzten Monaten mehr als 800.000 Zuschauer hatte, war Emily Grassley eine gefragte Interviewpartnerin. Denn es kommt ja nicht so oft vor, dass eine Frau, die im Internet ihren Lebensunterhalt verdient, sich ganz öffentlich über den Sexismus beschwert und auf den Punkt gebracht die Frage stellt: Wie komme ich dazu?
Seit ich in diesem Video die Online-Belästigung zur Sprache gebracht habe, hat sich etwas verändert. Mein Publikum reguliert sich selber. Mir ist eines klar geworden: Ich bin nicht die Einzige, die sich an diese Ausdrucksweise auf meinem Kanal stößt. Meinem Publikum gefällt das auch nicht. Viele konfrontieren nun die, die solche Kommentare ins Netz stellen und schreiben ganz klar: Wir wollen das hier nicht. Wir mögen diesen Kanal, weil wir etwas dabei lernen. Wenn du auf etwas anderes aus bist, dann geh auch woanders hin.
We watch this channel for the educational value. If you're seeking something else, go somewhere else for that.
Was Emily Grassley also hier in schöner Regelmäßigkeit in die Mailbox flattert, ist größtenteils klassische Cyberbelästigung mit einzelnen Vorfällen von Cyberstalking. Wie häufig das passiert, kann niemand auch nur annähernd abschätzen. Doch Meldungen von Missbräuchen nehmen zu. 3 von 4 Opfern sind Frauen und 3 von 4 Tätern sind Männer. Dabei ist aber nun eines zu bedenken. Die Online-Welt ist mittlerweile für viele Menschen ein integraler Bestandteil ihrer Arbeitswelt. Und in etlichen Fällen, bei Bloggern beispielsweise, oder wenn man wie Emily Grassley einen eigenen YouTube-Kanal hat, dann ist der Cyberspace tatsächlich der Arbeitsplatz. Danielle Citron ist Juristin und lehrt an der University of Maryland unter anderem Datenschutzgesetze. Für sie ist sexistisches Cybermobbing von Frauen ein altes Übel, bloß in digitalem Gewand.
In some respects we've been here before. You know, in the 1960s.
Das hatten wir ja schon in den 1960er und 70er Jahren. Wenn Frauen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zur Sprache brachten, dann war die typische Antwort: Entspannt euch, das ist ganz normal. Männer mögen das halt. Mit anderen Worten, ein solches Verhalten galt als in Ordnung. Doch indem die Frauenbewegung dieses Thema immer wieder zur Sprache brachte, wurde immer mehr Richtern klar: Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist nicht etwas, das Menschen einfach ertragen müssen. Und wenn sie es nicht schaffen, müssen sie eben kündigen. Sie erkannten, Es handelt sich hier um ein ernstes gesellschaftliches Problem.
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz passiert nach wie vor. Aber nun gibt es Gesetze dagegen. Doch wie handhabt man den Sexismus online? Die Anonymität der Poster aufzuheben wird zwar immer gerne diskutiert, ist aber unrealistisch und könnte potenziell mehr Schaden denn nützen. Denn nicht nur politische Dissidenten wollen anonym bleiben können, auch etwa Jugendliche mit einem Problem, das sie nicht mit den Eltern besprechen wollen, oder kranke Menschen, die sich unter dem Schutz der Anonymität in einem Forum umhören wollen. In den USA gibt es einen Flickenteppich an Cyberstalking- und Cybermobbing-Gesetzen. Das Regelwerk ist erst im Werden. Daniel Sitschon glaubt aber, dass man auch ältere Gesetze auf die neue Realität anwenden könnte. Kalifornien sei ein Paradebeispiel dafür.
Kalifornien hat Antidiskriminierungsgesetze, wonach man auch die Verfasser solcher Postings belangen kann, wenn sie die Erwerbsmöglichkeiten einer Person beeinträchtigen. Egal, ob die Diskriminierung die Hautfarbe, das Geschlecht oder eine andere Kategorie betrifft.
Und abgesehen von Gesetzen? Da bleibe nur abzuwarten, bis Sexismus im Internet kulturell inakzeptabel wird, glaubt die Juristin Danielle Citron.
Wie kommt es, dass Beschimpfung und Schmähung einfach online stehen bleiben? Warum sagt niemand etwas? Vielleicht deshalb, weil die Chefprogrammierer und die Ingenieure alle Männer sind. Diese Art von Online-Attacken liegen außerhalb ihres Erfahrungsbereichs. Sie sehen also keine Dringlichkeit, Postings flott zu entfernen.
Damit sich die Dinge zum Besseren wenden, braucht es also mehr Frauen in der IT-Branche. Das Dilemma dabei, so Daniel Citron: Wie kann man Mädchen mit gutem Gewissen ermutigen, in die Technologiebranche einzusteigen, wenn das Umfeld so feindselig ist und sich das kurzfristig auch nicht ändern wird? Sie hörten Kontext über Frauen in der IT-Branche. Am Mikrofon Madeleine Amberger.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.